Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
Wenn da eine 75% Schokolade ist, ist das nicht wirklich 75% Kakao, sondern halt auch ein hoher Prozent an Kakaobutter. Unsere Schokolade oder generell Bean-to-Bar-Schokoladen schmecken halt konzentrierter, weil die Produzenten halt so gut wie gar keine Kakaobutter zusetzen.
Meine heutigen Gesprächspartner lernten sich beim Backpacken in Ecuador kennen. Daraus entstand nicht nur Liebe, sondern auch 2018 Choconuva. Simone Hoffmann und Juan Carlos Correa haben sich der Schokolade verschrieben und stellen köstliche kleine Kalorientäfelchen in ihrer Manufaktur in Saarwellingen her. Sie erzählen mir, wie aus Liebe Schokolade wurde, was das Besondere an ihrer Schokolade ist und worauf es bei der Fertigung ankommt. Buenas tardes, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Ihr habt euch in Ecuador kennen und lieben gelernt. Habt ihr denn auch schnell gemerkt, dass euch auch Schokolade und Kakao miteinander verbinden?
Ja, das war eigentlich, ich war halt dadurch, dass ich die Ausbildung in einer Schokoladenfabrik gemacht habe vor dieser Reise und ich plötzlich im Kakaoparadies war, war das natürlich immer ein Thema. Hat mich interessiert, mal einen Kakaobaum live zu sehen und das haben wir uns dann auch gemeinsam angeschaut.
Und woher kommt denn tatsächlich, du hast ja auch gerade gesagt, du warst in der Süßwarenbranche schon beruflich unterwegs, Wo kommt die Leidenschaft für Kakao und Schokolade denn her?
Ich bin in einer Bäckerfamilie groß geworden. Also ich war immer ein Riesenfan von meinem Opa und wollte immer in die Fußstapfen treten und eigentlich ursprünglich eine Konditorausbildung machen. Das war damals alles ein bisschen schwieriger in der Zeit, in der gab es weniger Ausbildungsplätze. Und mein Papa hat mir dann geholfen, über Kontakte einen Ausbildungsplatz in der Schokoladenfabrik zu finden, was ja so ähnlich ist, dachte ich mir. Und so bin ich eigentlich durch einen Zufall dort reingeraten. Ich muss gestehen, ich war früher eher ein Salzbrezelesser als ein Schokoladenesser, aber ich habe ganz schnell Blut geleckt und war dann voll begeistert.
In dem Fall Schokolade geleckt, ne?
Ja, genau.
Wie waren dann jetzt die Schritte dazwischen? Ihr habt euch kennengelernt in Ecuador, ja. Habt gemerkt, okay, wir mögen uns, wir verstehen uns, seid ein Paar geworden, habt euch dann auch intensiver mit Schokolade beschäftigt. Was kam dann, bis dann 2018 Choconuva das Licht der Welt erblickte?
Das war ein langer Weg, also das war wirklich ein langer Weg mit ganz vielen Umwegen und einer der Umwege hat uns 2006 nach London geführt, wo ich tatsächlich einen Arbeitsplatz gefunden habe bei Chocolate Society in William Curley. Die waren damals sehr angesagt. Die haben damals mit zu den besten Chocolatiers gezählt. Das war ein Riesenglück, ein Riesenzufall. Ich habe dann 2 Jahre dort gearbeitet und das hat für mich Welten geändert. Also das war so dermaßen ein ganz großer Unterschied. Ich habe quasi nochmal mein Handwerk von der Pike auf gelernt, also richtig Handwerk, ne? Von Schokolade, von Handtemperieren, nicht mit Maschinen, Pralinen gießen und das jeden Tag in großen Mengen von Hand gießen. Einfach die neuen Rezepturen, frische Pralinen. Ich wusste vorher gar nicht, dass es sowas gibt. Also frisch bedeutet ohne Konservierungsstoffe, ohne haltbarkeitsverlängernde Mittel, die sich maximal 3 bis 4 Wochen frisch halten, aromatisiert mit frischen Kräutern aus dem Garten. Also das war ganz toll für mich. Und Juan war dann auch angefixt. Wir sind dann nochmal, als die Wirtschaftskrise war, zurück nach Deutschland von London, zuerst über einen Umweg nach Köln. Und dort habe ich Juan quasi angelernt, Pralinen zu machen. Wir waren dann gemeinsam immer auf Märkten unterwegs, Handwerkermärkten, aber auch auf Wochenmärkten, haben dort die frischen Pralinen verkauft. Am Anfang ganz klein. Wir hatten uns so eine kleine Lampe aus Ikea, hatten wir uns zurecht gebastelt. Das war unser Kühlschrank mit Spuckschutz. Dann, das war relativ schnell, innerhalb von 4 Wochen hatten wir schon 2 davon. Ja, das ging eigentlich von da an. Wir haben gemerkt, das ist ein Produkt, was die Menschen mögen, was denen schmeckt, was sie überrascht. Und ja, dann kamen wir nach 3 Jahren wieder zurück ins Saarland. Juan hat eine Anstellung gefunden in einem damals neu eröffneten Designhotel als Chocolatier, hat dann nochmal 2016 bis 2017 ist nochmal zurück nach England, hat die Ausbildung zum Patissier gemacht, hat dort auch ja in Rococo Chocolates, das war damals auch ganz angesagt, als Chocolatier gearbeitet und hat dann, das war so ein bisschen der Wendepunkt, auf einem Vortrag von seiner Schule Josef Zotter kennengelernt, hat sich gut mit ihm verstanden und hat halt angefragt für ein Praktikum und tatsächlich hat das geklappt und dann war das der Startschuss, wir fangen an und machen eigene Schokolade.
Ja, Zotter in der Steiermark ist ja auch bekannt für seine Manufaktur und seine guten Qualitätsprodukte. Also seid ihr dann in Savellingen mit Choconuva dann letzten Endes 2018 gestartet. Was macht denn Choconuva aus?
Also witzigerweise sind wir dort gelandet, wo ich immer hin wollte, in der Backstube von meinem Opa. Die haben meinen Vater und meinen Mann ausgebaut und dort ist jetzt die Werkstatt. Was uns ausmacht, ist, dass wir ganz weg von dem industriellen Gedanken sind. Also wir machen Schokolade, wir gehen so weit, wir haben mehrere Sorten, die tatsächlich nur aus zwei Zutaten bestehen, also sehr puristisch. Die bestehen aus den Kakaobohnen und Rohrohrzucker, auch keine zugesetzte Kakaobutter, gar nichts, was den Geschmack verfälscht. Unsere Vorbilder sind natürlich Josef Zotter, klar, aber auch so eine Bewegung, die aus Amerika kommt, die sich Bean-to-Bar-Schokolade nennt, also von der Bohne bis zur Tafel. Und auch da gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Juan ist ja aus Kolumbien und wir gehen vor Ort nach Kolumbien zu den Bauernhöfen. Wir suchen uns aus, von wem wir den Kakao beziehen und wer auch Kakao aus exportieren kann. Das ist auch nicht, kann auch nicht leider jeder machen. Das sind Exportbeschränkungen. Reden vor Ort mit den Bauern, gucken uns das an, vergewissern uns, dass da auch faire Anbaubedingungen sind, dass die Menschen gut bezahlt werden, importieren das dann. Und das sind insgesamt 8 Schritte. Also ich sage jetzt mal nur die Schritte. Also wir sortieren, rösten, knacken, schälen, mahlen, konchieren, temperieren und gießen, alles von Hand, unterstützt mit kleinen Maschinen, die wir extra aus Amerika bestellt haben, weil wie gesagt, von dort kommt diese Bewegung und die sind dort auch eingerichtet für so einen Markt, ne? Kleine Mengen zu produzieren.
Ja, das heißt also, ihr verarbeitet die Bohne bei euch, bis dann letzten Endes die kleine Tafel Schokolade dabei rauskommt.
Genau.
Wie viele verschiedene Sorten habt ihr jetzt im Angebot?
Das ist organisch, das heißt, wir wachsen und wir sind ja unser eigener Herr, das ist super. Mittlerweile haben wir 7 Sorten. Wir haben auch schon ein, zwei Sorten rausgeschmissen, dafür noch mal andere. Wir haben mittlerweile auch noch mal andere Bohnen dazu bekommen und sind jetzt diesen Sommer dabei, noch eine dritte Bohne zu importieren. Das ist ganz spannend. Das ist ein Kontakt, der sich letztes Jahr ergeben hat, wo Juan eingeladen wurde noch mal zu einem Bauernhof. Die fangen jetzt ganz neu an. Die probieren wir nachher. Das ist die 85er. Genau.
Wie viele Sorten ihr in Summe habt, das wissen wir ja jetzt. Genau. Und du hast ja auch schon gesagt, wir probieren auch Schokolade. Und das ist ja auch was Wunderbares, dass ich da in den Genuss komme. Wir haben 3 verschiedene Sorten, beziehungsweise gerade will ich jetzt mal sagen, von 45 über 75 bis hin zu der 85-prozentigen. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen vorne an und gehen dann mal so durch und dann kannst du ja auch noch mal ein bisschen was zu jeder Schokolade auch erzählen. Die 45-prozentige Schokolade ist im Vergleich, wenn man sie sieht, im Verhältnis die hellste. Knackt aber auch wunderbar und ist eine Vollmilchschokolade oder?
Nicht Vollmilch, das ist
Milchschokolade,
Vollmilch, wenn mit Vollmilchpulver, das hier ist Magermilchpulver, genau. Und die ist verfeinert mit Fleur de Sel, so ein ganz kleines bisschen, und frischer Vanille. Also das heißt, wir importieren die Bohnen, die Vanilleschoten, auch von so einem kleinen Betrieb, die auch genau wie wir Wert drauf legen, auf Nachhaltigkeit, hat so ein bisschen Vanille. Und die Bohnen kommen jetzt aus Maceo. Das ist ganz spannend. Das liegt im Korridor des Jaguars. Also es ist in so einem Jaguar-Schutzgebiet. Jaguare brauchen ja ein ganz großes Gebiet zum Auslaufen. Dieser Kakaoanbau liegt halt in diesem Schutzgebiet. Und dieser Kakaoanbau selbst hat auch noch mal 35 Hektar Regenwaldschutzgebiet.
Also wächst er eigentlich quasi in der Natur einfach so auf, wie es normalerweise der Fall ist, ne?
Nee, die haben eine kleine Plantage neben diesem Schutzgebiet, aber trotzdem im Agroforstanbau, das heißt in der natürlichen Umgebung, aber schon gepflanzt. Ja, sie produzieren nur 20 Tonnen Kakaobohnen im Jahr, das ist recht wenig.
Und ihr kriegt dann entsprechend davon welche ab, da merkt man ja schon, dass man dann auch gute Beziehungen braucht in das Land, das funktioniert ja wunderbar. War dann auch durch Juan. Wie ist es denn jetzt so von den Geschmacksnoten her? Wie kann man das denn beschreiben, was man hier Besonderes rausschmeckt? Du hast ja schon gesagt, so einen leichten, salzigen Geschmack von dem Fleur de Sel. Was haben wir denn da sonst noch im Geschmack mit drin? Es ist ja schon auch so ein bisschen bitter durch den Kakaoanteil.
Ja, genau. Ja, Vanillenoten sind natürlich drin. Ich finde, es hat so ein bisschen was mit Salzkaramell. Also so ein Salzkaramellgeschmack mit Vanille. Es ist, aber trotzdem hat es noch ein paar leichte Bitternoten drin. Aber ich finde es vom Geschmack her ausgewogen. Also es ist jetzt, es sind keine Noten, die besonders rausstechen, sondern es ergibt sich irgendwie so ein, es passt irgendwie zusammen. Diese B9, die Kakaobohne, die wir dazu benutzen, das ist ein Klon B9, das ist ein Ursprungskakao. Also die haben, als die diese Farm gekauft haben, Wert darauf gelegt. Also das ist, nennt man Porzellaner-Kakao. Kakao, weil das weiße Bohnen sind. Die haben einige Bäume, die dort wild wuchsen, gefunden auf dieser Farm und haben die nochmal quasi kloniert, dass die Sorte halt nicht ausstirbt, sondern weitergeht. Und diese B9 wird auch beschrieben mit reifen Ananas-Aromen. Ja. Das weiß ich jetzt nicht, aber es ist halt irgendwie so ein fruchtiger, ausgewogener Geschmack mit Vanille und Salz.
Sehr schön. Also schmeckt schön rundharmonisch. Schauen wir uns doch mal die 75-prozentige an. Was ist denn da schon dann der Unterschied? Nicht nur die hohe Prozentzahl, die steht für den Kakaoanteil oder wie ist das?
Genau, das ist der reine Kakaoanteil ohne Kakaobutterzusatz. Das muss ich nochmal extra ein bisschen ausführen, weil der nach der deutschen Kakaobohnenverordnung, deutsche Schokoladenverordnung, die gibt es tatsächlich, die wird auch immer wieder erneuert. Es zählt Kakaobutter auch zu den Kakaobestandteilen. Allerdings hat Kakaobutter ganz wenig Geschmack, Eigengeschmack. In industrieller Schokolade fast gar keinen. Wenn da eine 75% Schokolade ist, ist das nicht wirklich 75% Kakao, sondern halt auch ein hoher Prozent an Kakaobutter. Unsere Schokolade oder generell Bean-to-Bar-Schokoladen schmecken halt konzentrierter, weil die Produzenten halt so gut wie gar keine Kakaobutter zusetzen. Jetzt bei der 45er ist aus Rezeptgründen, weil dort Milchpulver drin ist, ein bisschen Kakaobutter drin. Muss einfach sein vom Rezept her. Aber ansonsten setzen wir gar keine Kakaobutter bei den dunklen Sorten zu. Und das verfälscht halt auch nicht diesen Bohnengeschmack, sondern das ist jetzt halt die Bohne, wie du die schmeckst. Dieser Kakao ist nochmal von einem anderen Produzent. Das ist von den Arawaco-Indianern aus der Sierra Nevada de Santa Marta am Karibikstrand in Kolumbien. Das ist eine ganz interessante Gegend, auch touristisch sehr schön, weil man hat dort die Sierra Nevada de Santa Marta. Das sind Berge, also das ist ein Ausläufer der Anden-Cordilleras. Die sind schneebedeckt. Also wenn du am Strand stehst und auf die Berge schaust, siehst du Schnee. Und unten sind die Palmen. Und die produzieren noch weniger Kakao. Das ist eine Mini-Kooperative, die aber nur diese Sorte Kakaobohnen macht. Und die wachsen tatsächlich wild. Und das sind ganz andere Geschmacksaromen, finde ich.
Interessanterweise, ich habe schon mal ein Stückchen probiert, finde ich das jetzt zum Beispiel nicht ganz so bitter wie die erste. Und man könnte dann durchaus meinen, die wäre vom Prozentanteil her niedriger, ist aber deutlich höher und trotzdem anders im Geschmack.
Genau. Die hat einen längeren Nachgang, finde ich.
Woran liegt das denn, dass diese Schokoladen und die Bohnen dann hier so ein ganz eigenes und eigenständiges Aroma haben?
Das ist auch abhängig von wo die wachsen, ne? Also von dem Gebiet, aus dem die kommen. Also Kakao generell wächst ja weltweit am Äquator. Diese Sierra Nevada, die wachsen halt in höheren Lagen. Hier, das sind nochmal niedrigere Lagen. Und was es halt auch ausmacht, also es sind halt verschiedene Bohnensorten, aber auch die Fermentation. Das ist halt auch nochmal was den Geschmack ganz stark prägt. Ob das mit Bananenblättern abgedeckt ist und eher mehr so ins Chlorophyllige reingeht oder andere Methoden. Und das ist diesen Arawaco Kakaobohnen ganz gut gelungen, finde ich. Also das bringt sehr gut die ganzen Aromen raus und das bleibt halt länger im Mund.
Würdest du auch sagen, dass eure Schokolade deshalb so besonders ist, weil ihr solche Bohnen aus Kolumbien habt? Oder liegt es auch durchaus an der Verarbeitungsweise bei euch?
Auf jeden Fall liegt es auch an den Bohnen. Also das auf jeden Fall, weil in Südamerika im Vergleich, ich habe hier eine Statistik von 2017, hat Afrika nur Côte d'Ivoire 2000 Tonnen Kakaoproduktion. In Kolumbien sind es vielleicht 200. Also die exportieren halt viel weniger, weil die südamerikanischen Kakaobohnen auch sehr viel anspruchsvoller sind. Und der Massenkakao sozusagen, die großen Kakaoanbaugebiete, die sind tatsächlich in Afrika. Und klar, ja, auch die Methode. Also da hat ja jeder Bean-to-Bar-Hersteller, ist ja da so ein bisschen so ein Freak, experimentiert rum. Also bei uns ist zum Beispiel, Juan hat sehr lange ausprobiert mit dem Rösten, was für ihn die besten Ergebnisse sind. Wir haben ein spezielles Röstgerät, aber er hat tatsächlich festgestellt, dass für ihn ist es am besten im Backofen zu rösten. Dann kommt es nochmal auf die Zeit an, wie lange und wie. Er hat experimentiert am Anfang mit Bananen und Ananas, Frucht, in der er die Bohnen gemischt hat und wollte die Fruchtaromen stärker rausbringen. Wir sind jetzt aber beim Kirschwasser gelandet. Das gibt so eine Maillard-Reaktion. Durch die Feuchtigkeit von den Bohnen im Backofen, das gibt nochmal so ein bisschen so besondere Röst-Maillard-Reaktion-Aromen. Aber da macht jeder sein eigenes Ding und experimentiert. Das ist auch ganz spannend. Also es lohnt sich auf jeden Fall, Bean-to-Bar-Schokoladen durchzuprobieren. Das ist ja eine ganz eigene Welt für sich. Das kann man gar nicht vergleichen mit Discounter-Schokoladen.
Apropos herumexperimentieren, wie lang braucht ihr denn, bis ihr eine neue Sorte entwickelt habt, bis dann so eine Tafel letzten Endes in die Fertigung gehen kann?
Oh. Das kann schon mal länger dauern, ne? Also wenn es jetzt darum geht, Kontakte zu Kakaoproduzenten herzustellen, das ist der Prozess, der am längsten dauert. Und dann in der Werkstatt 2-3 Monate schon, ja, ne? Weil jede Bohne ist halt tatsächlich ganz anders und jede hat ihre eigenen Zicken.
Und beim Rösten schmeckt die nicht gleich.
Genau, und beim Rösten, ne? Also du kannst nicht den einen Röstprozess, den du entwickelt hast, für eine Bohne dann bei der anderen einfach so weitermachen, weil da kann man ganz viel.
Also brauchen wir tatsächlich immer wieder individuelle Einstellungen quasi, bis dann letzten Endes genau, das Ganze so rund ist, dass man sagt, ja, das schmeckt nicht nur mir, das schmeckt auch anderen.
Genau, genau, natürlich. Also unser Bekanntenkreis ist immer happy. Da wird durchprobiert, das gehört dazu, ja.
Wie kommen denn eure Schokoladen bei den saarländischen Schleckermäulchen an?
Das ist auch ein Prozess natürlich, klar. Also zuerst mal zu verstehen, warum verflixt ist das so teuer? Das ist ein Prozess, das zu erklären. Das funktioniert tatsächlich am besten, wenn wir selbst dabei sind. Wir haben jetzt seit November einen Werksverkauf bei uns vor der Backstube. Der ist immer samstags geöffnet. Das ist ganz toll, weil dann kann man die einzelnen Bohnensorten erklären. Dann erkläre ich, das sind die kleinen Bohnen, die sind ganz dunkel. Das sind die größeren, die sehen so und so aus. Ich kann da halt ganz viel dazu erklären. Und dann ist auch ein Verständnis dafür da. Und der Saarländer, der isst ja auch ganz gern. Und wenn der dann mal kapiert hat, das ist so teuer, weil, und das ist ja auch was Besonderes, und dann läuft das.
Ja, ist ja alles auch Handarbeit. Du hast es ja schon beschrieben und es dauert ja auch seine Zeit, bis dann tatsächlich die Tafel fertig ist. Und es gibt ja sicherlich auch so ein paar Tücken während des Prozesses. Was ist denn das Wichtigste? Worauf kommt es denn bei der Fertigung am meisten an?
Also wenn die Schokolade entwickelt ist, das ist auch immer temperaturabhängig. Unsere Werkstatt ist im Winter ein bisschen sehr kalt und feucht. Da reagiert die Schokolade nochmal ganz anders auf die Luftfeuchtigkeit, auf die Hohe. Beim Gießen, beim Temperieren von Hand, was in einem normalen Monat ganz schnell von der Hand wuppt, kann dann plötzlich in dreimal neu und gießen und die ist immer noch komisch oder die Walzen sind stehen geblieben über Nacht. Die Walzen laufen 48 Stunden übrigens. Da hat auch jeder so sein eigenes. Also wir haben halt festgestellt, bei uns ist 48 Stunden laufen angenehm. Ja, generell im Winter ist es schwieriger wegen der hohen Luftfeuchtigkeit und wegen der Kälte in der Werkstatt.
Dann verhält sich dann die Schokolade auch wieder komplett anders.
Genau, das ist dann nochmal schwieriger.
Die letzte haben wir ja auch noch zu probieren, die 85-prozentige. Das ist natürlich das, was man auch so unter edel, bitter kennen würde, weil es ja natürlich schon sehr kräftig die eigentliche Bohne richtig fast rausschmeckt. Brech mir mal so ein Stückchen ab. Und da ist es natürlich auch so, dass man davon sicherlich nicht gleich eine ganze Tafel isst. Ne?
Nee. Genau. Das ist jetzt nochmal eine ganz besondere Bohne. Das ist die, wo ich vorhin erzählt habe. Die kommt aus Aracataca. Das ist die Geburtsstadt von Gabriel Garcia Marquez. Das ist ja so ein berühmter Schriftsteller aus Kolumbien. 100 Jahre Einsamkeit hat er geschrieben. Und der Kontakt hat sich halt ergeben während des Besuchs von Juan, während dem Besuch von Kakaoanbaugebieten. Und die exportieren jetzt neu. Und die finde ich toll. Die ist halt sehr dunkel, aber ich finde, die hat so was ganz überraschend Fruchtiges. Also die ist halt, geht in die säuerliche Richtung, aber jetzt nicht, dass man denkt, die ist bitter-sauer, also ich finde das jetzt, sondern die geht halt so nach exotischen Früchten. Was würdest du sagen? Also was schmeckt für dich da raus?
Also die Säure, die merkt man, aber das ist jetzt nicht unangenehm, sondern man merkt einfach tatsächlich, dass da eine Frucht tatsächlich in irgendeiner Art und Weise für Säure gesorgt hat. Ich finde auch so eine leichte Würzigkeit, die da dagegen streckt und dann aber auch die Süße, die da vorhanden ist, das Ganze auch nochmal abrundet und auffängt, dass das eben kein saures Spiel im Hals ist, sondern dass es dann richtig schön runterrutscht. Aber man merkt natürlich hier deutlich den hohen Kakaoanteil.
Da hast du aber Glück, dass du noch nicht unsere 100% probiert hast.
Ja, das glaube ich. Das ist Schokolade pur, da bleibt ja wahrscheinlich keine Geschmacksknospe mehr offen.
Nee. Aber da ist null Zucker drin, ne? Da ist einfach wirklich nur...
Das ist aber dann wirklich für den absoluten Schokoladenliebhaber.
Ja, und letztes Jahr gab es ein Urteil über die deutsche Kakaoverordnung, Schokoladenverordnung, dass man 100% Schokolade, wenn die nicht wenigstens 1% Zucker hat, gar nicht mehr Schokolade nennen darf. Deswegen nennen wir die jetzt Kakaotafel. Ja, das ist nach der deutschen Kakaoverordnung.
Weil da Zucker drin sein muss, damit es Schokolade ist.
Aha. Genau.
Ja. Okay, ist ja auch interessant. Die Schokoladen sind logischerweise dort, wo Milchpulver drin ist, nicht vegan, aber alles andere sind ja dann auch vegane Sorten, ne?
Ja, genau. Wir haben noch kein Bio-Siegel, aber wir legen bei den Zutaten wirklich Wert drauf, dass das auch alles Bio-Zutaten sind. Wir wollen das Bio-Siegel beantragen. Also das ist Bio-Rohrohrzucker, Bio-Kakao-Butter, Single Origin. Also das heißt Kakaobutter, die auch nur von einer Sorte Kakaobohnen von einem Ort kommt. Milchpulver ist Bio, genau. Nur wir dürfen es halt noch nicht Bio nennen. Die Kakaobohnen sowieso sind Bio.
Ja, also kommt das auch, weil das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen, die ich gehabt hatte, nachdem du schon beschrieben hast, wie nachhaltig ihr arbeitet, ist ja das Thema Biozertifizierung dann auch ziemlich in greifbarer Nähe. Ne?
Genau, das haben wir auf jeden Fall vor dieses Jahr.
Habt ihr denn sonst noch im Angebot neben euren Schokoladen, wenn man bei euch in Savellingen vorbeikommt?
Das ist ja mein Hauptgeschäft, die Pralinen, also meins. Also ich kann keine Schokolade machen, ich gestehe, ich schaue immer zu, aber das ist Juans Ding. Wir haben auch Pralinen, wir haben immer in kleinen Mengen halt, ne, weil es frische Pralinen sind, gucken wir auch, dass wir immer jeden Samstag nochmal neue Sorten dazu haben. Wir machen halt Trüffel, also es sind so die klassischen Kakaopuderwürfel quasi. Also Trüffel, fragen auch immer viele, erkläre ich vielleicht noch ganz kurz. Trüffel hat nichts mit dem Trüffelpilz zu tun, sondern das kommt aus Frankreich, diese Idee des Trüffels. Und das ist einfach eine Bezeichnung, dass das sehr hochwertig ist. Also es hat nichts mit dem Pilz zu tun, sondern auch dort ist nach der Schokoladenverordnung ganz klar definiert, was in einem Trüffel drin sein darf, damit es sich Trüffel nennt. Und Pralinen. Und Juan ist ja Patissier. Wir haben auch öfters noch mal so kleine andere Sachen.
Also kann man in Savellingen samstags von wann bis wann vorbeikommen, um dann kalorienmäßig sich richtig schön was zu bunkern?
Ja, von 10 bis 14.
Naja, das ist doch was Tolles. Und ich sag muchas gracias, dass ihr uns diese Folge versüßt habt. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Ciao.
Das war Danke. Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.